Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Also ich freue mich natürlich riesig, wieder hier zu sein. Ich fühle mich hier sehr zu Hause. Ich habe mich aber auch 3 Wochen sehr, sehr wohl gefühlt in der Reha. Und ich habe mir gedacht, dass ich euch von der Reha in Form von Dhamma erzähle, weil während dieser 3 Wochen mir sehr viele Vergleiche aufgefallen sind. Und das habe ich mir gedacht, der Buddha hätte das auch so gemacht. Er hat immer so natürliche Umstände und Erlebnisse benutzt, um zu sagen, so ist es im Dhamma auch. Deswegen will ich euch ein bisschen was über Reha-Dhamma erzählen. Ja, Reha-Dhamma. Ja, da gibt es so viele Parallelen. Erstmal vorab, für mich war das eine total schöne Zeit, weil ich konnte viele Dinge dort so tun, wie ich sie als Mönch getan habe. Also so simple Sachen wie zum Beispiel Essen, was gegeben wird, zum gleichen Zeit immer essen, genügsam sein, enthaltsam leben, keusch leben, das hat nicht jeder dort getan, aber ich jedenfalls. Und seinen täglichen Chore haben, also seinen Tagesablauf. Und da war so viel Gelegenheit für sich selber zu praktizieren, dass ich mich so ein bisschen zurückversetzt sah in meine Zeit in Thailand. Und dann sind mir so viele positive Vergleiche gekommen zwischen Reha und Dhamma. Und das ist nichts Tiefgründiges, aber ich erzähle euch jetzt mal ein paar Dinge über den Reha-Dhamma. Also, der Buddha hat ja gesagt, dass es einen Weg gibt zum Ziel, ne? Und wenn man zur Reha kommt, dann ist die Voraussetzung, dass man sagen kann, welche Krankheit man hat. Ja? Und da muss man mitbringen, dass man hier lernt, diese Krankheit zu verändern und dass man ein Training macht, um diese Krankheit zu verändern. Das ist auch beim Dhamma des Buddha der erste Schritt. Auf dem achtfachen Pfad heißt der erste rechte Sicht, ne, rechte Ansicht. Und da wird so erklärt, dass jemand letztlich weiß, ich leide. Ja. Und es gibt ein Ende des Leidens, in der Reha nicht, da gibt es einen Umgang mit dem Leiden, aber im Dhamma auch, denn das Leiden existiert ja eigentlich gar nicht, sondern das Leiden ist ja nur erlebt. Das Ende des Leidens heißt, ich bin am Ende des Erlebens von Leiden, ich nehme die Wirklichkeit nicht mehr als leidvoll, ich erlebe sie nicht mehr als leidvoll, ein Erleuchteter wird nicht mehr an der Wirklichkeit leiden, aber wird nicht frei von Schmerzen sein, auch nicht frei von Krankheit. Solange er in diesem Körper ist, ist er der Vergänglichkeit unterworfen. Das Gleiche erzählt, wird einem im Laufe der Reha eigentlich beigebracht. Also sie haben, alle, die da sind, haben irgendein Problem. In meinem Fall ein orthopädisches Problem. Und dann heißt es dann in den Erklärungen, die man bekommt, da lernt man erst eigentlich seine Krankheit kennen. Ja, Sie haben jetzt eine neue Hüfte, wie bei mir, oder ein neues Knie oder neues Rückengelenk oder sowas. Aber das zutiefst dahinterliegende Problem ist da nicht gelöst, sondern nur das Erleben. Also dahinter liegt noch eine chronische Arthrose, in meinem Fall auch eine Fehlstellung, die ist nicht mehr da zum Glück, aber es ist sozusagen, das dahinterliegende Problem ist weg, aber man erlebt es nicht mehr, weil man etwas bekommen hat, das anstelle des Erlebens jetzt funktioniert. Und man muss aber dann damit leben, sonst geht das nicht. Man muss sozusagen mit dem Leiden leben lernen. Das ist eigentlich fast die Definition von Heilung ist, dass man mit der spezifischen Situation, die man hat, so gut umgeht, damit das nicht schlimmer wird. Im Dhamma des Buddha heißt es aber, es gibt ein Ende des Leidens. Und das stimmt auch, weil wir dieses Leiden irgendwann nicht mehr erleben. Aber auch im Dhamma des Buddha ist das endgültige Leiden durch den Eintritt in die Todlosigkeit, der paradoxerweise auch ein Eintritt in den menschlichen Tod bedeutet. Wenn dieser bedingte Körper irgendwann zu seinem Ende gekommen ist, durch Alter, Krankheit und Absterben, dann und davor die Begierde bewältigt wurde, bevor er gestorben ist und der Mensch nicht mehr an etwas Illusionärem leidet, was er nicht hat, sondern versöhnt ist mit der Bedingtheit seines Körpers und losgelassen hat, dann ist dieser Eintritt in den menschlich gesehen Tod, ist für ihn der Eintritt in die Todlosigkeit, weil er nie wieder diesen Körper erleben wird. Der Buddha hat gesagt, egal welche Schmerzen du in diesem Leben erlebst, du kannst davon ausgehen, mit dem Ablegen dieses Körpers sind sie vorbei. Und viele sagen ja, dann geht ein Bewusstsein weiter. Ich hatte erst Glück, dass ich eine Vollnarkose hatte und ich habe die so genossen. Ich habe schon mal eine Narkose gehabt, aber diesmal wollte ich als Buddhist so richtig voll bewusst erleben, wie das ist. Bleibt da noch irgendeine Erinnerung? Hat man noch ein Zeitgefühl? Gibt es noch eine Form von Bewusstsein? Weil meine Überzeugung ist, dass Bewusstsein komplett körperbedingt ist. Also durch die Sinneseindrücke abhängig ist. Ich habe den Anästhesisten auch sehr viel dazu gefragt. Er fand das spannend und er hat mir das auch bestätigt, dass es körperlich keinerlei Bewusstsein gibt medizinisch ohne die Wahrnehmung, wo die Zellen ja, die weiter funktionieren, ihr eigenes Speicherbewusstsein so haben, aber was jetzt unser mentales Erinnern. Und als diese Vollnarkose kam, das ist ja immer, wird ja so eingeladen, zählen Sie doch mal, dann sieht man schon, wie die Spritze reingeht und dann ist man irgendwie sofort weg, ne? Also man. Und da hat man ja gar keine Erinnerung, überhaupt nicht. Und das ist völlig ohne Schmerz. Und das Geschenk ist, dass man aufwacht, man hat kein Zeitfenster, an das man sich erinnern kann. Es gibt keinerlei Traum. Und in meinem Fall war das absolut friedvoll. Also ich bin aufgewacht, so ohne zu wissen, was dazwischen war. Und ich hatte auch gar keine Schmerzen. Und das Schmerz erinnern, zum Beispiel vom Rücken und von Beinen und so, was alles vorher, 5 Monate, hatte ich wirklich ziemlich viel Schmerzen. Das war dann einmal so weggelöscht. Ne? Und da war dann praktisch nur hier irgendwas neu durch die OP. Aber alles andere war auch weggelöscht, weil wir erinnern Schmerz auch und so weiter. Und der Buddha hat ähnlich diagnostiziert. Der hat auch gesagt, selbst wenn man nicht voll erleuchtet ist, durch das Ableben dieses Körpers kommen alle körperbedingten Leiden zum Ende. Aber das Leiden an sich, das Leiden der bedingten Welt gibt es so gar nicht. Denn wenn es niemanden gibt, der leidet, dann gibt es auch kein Leiden. Und wenn du nicht mehr leidest, gibt es aber immer noch die Bedingung des Leidens. Das heißt, das Ende des Leidens, ich hoffe, ihr könnt mir folgen, heißt nicht, dass die Bedingungen sich ändern, sondern das Erleben der Bedingungen ändert sich. Ja? Und in der Reha lernt man tatsächlich, das anzustreben, nämlich dass man mit den Bedingungen so umgeht, dass in diesem Leben das nicht wieder aufbricht oder nicht schlimmer wird. Aber man kann natürlich in keiner Weise seine Krankheit komplett wegrehabilitieren oder sich jünger machen oder sonst irgendwas. So, der zweite Schritt ist Motivation. Ich habe natürlich jetzt vergessen zu sagen, aber das wollte ich eigentlich auch noch sagen. In der Reha gibt es natürlich ein starkes Trainingsprogramm und das ist beim Buddha auch so. Es gibt einen Weg, es gibt ein Ende des Leidens und es gibt einen Weg, der dahin führt, einen Praxisweg. Ja. Und diesen Praxisweg muss man bejahen. Wer in die Reha kommt, muss zustimmen, dass er durch Anwendung, Therapien und so weiter geht, die auch ziemlich anstrengend sind zum Teil. Also die manchmal auch länger als einen Arbeitstag dauern, ehrlich gesagt. So, das ist der erste Schritt auf dem achtfachen Weg. Der zweite Schritt ist Motivation. Also wenn jemand in die Reha kommt und eigentlich keinen Bock hat, wie man so sagt, und das so mitmacht, weil er sonst sowieso irgendwie nicht legal krank feiern dürfte, oder wenn er das als Urlaub ansieht, dann geht dieser Mensch ähnlich wieder aus der Area raus, nach den Aussagen derer, die da schon 20 Jahre arbeiten, wie er reingegangen ist. Der hat keinen großen Nutzen. Also ist der, man muss nicht nur wissen, dass er krank ist und dass es einen Weg gibt, einen Praxisweg gibt, der seine Krankheit verändert, sondern er muss auch ein gewisses Maß an Motivation und Eifer mitbringen, das zu tun. Das ist die rechte Intention. Ja, Sankappa. Der dritte Schritt, und das wäre Buddha auch so, kein Wissenschaftler würde verneinen, was ich gerade gesagt habe, dass die Bedingtheit ein ständiger Flux von Veränderungen ist und unzufriedenstellend. Aber die Motivation, das für sich im Erleben zu ändern, das ist noch ein zusätzlicher Faktor auf dem Weg zum Ziel, auf dem Weg des Buddha. Das nächste, was dann kommt, sind diese drei Dinge, die rein mit ethischen Dingen zu tun haben. Und das erste ist rechte Rede, also das richtige Äußerung, die darin besteht, dass man nicht schlecht redet, dass man nicht grob redet. Er hat viele Facetten, dass man die Wahrheit sagt. Und auch da habe ich entdeckt, dass es in der Reha genauso ist. An der Art, wie die Menschen reden, kann man erkennen, wie viel Nutzen sie in der Reha haben. Da sind erstmal die wenn man am Tisch sitzt, so eine Tischgemeinschaft, also nur Tisch Nummer 13, es war ein Haus mit 300 Leuten, übrigens das modernste Reha-Zentrum angeblich in Deutschland und ein sehr, sehr gutes Haus, und Deutschland ist das einzige Land, das diese Wiedereingliederungsreha überhaupt anbietet, das heißt, das war eigentlich echt ein Geschenk, und ich habe da und gedacht, oh danke, danke, sowas hatte ich noch nie. Aber an diesem Tisch, in dieser Tischgemeinschaft, wo alle immer wieder sitzen mussten, die haben uns so nach Krankheit ein bisschen gruppiert, damit wir nicht mit den Psychosomatischen über unsere Hüfte sprechen, während die über Essstörungen sprechen oder so. Und dann lernt man sich zwangsweise kennen und man redet ja dauernd. Und das vorrangige Gespräch in der Reha ist mein Leiden, was ich erlebt habe und wie schlimm das ist und wie es die Ärzte alle falsch gemacht haben und hätte der das nur früh genug erkannt und das ist ja mies gelaufen und die haben ja gar keine Ahnung gehabt und das hört man sehr viel. Und das sind die Leute, die auch sehr unglücklich rumlaufen und die eigentlich auch kaum diese Reha richtig nutzen und die vielleicht das längste Reha, die längste Reha-Zeit und die beste Bezahlung haben, aber wo man spüren kann, die können da nicht viel raus machen, weil die haben ganz viel schlechte Rede über diese Reha. Und die machen sich alles mies. Das Essen ist nicht gut und die Behandlungen sind irgendwie nicht passend und so weiter. Und dann gibt es den viel größeren Teil von Leuten, ehrlich gesagt, die reden nun nicht so viel, aber wenn man sie anspricht, oh, das ist ja so schön, ich will gar nicht weg. Was für ein Geschenk für mein Leben. So ging mir das auch. Die sagen eher, Mann, sind die Leute kompetent hier und die Mitarbeiter sind so freundlich und das ist ja so ein tolles, stimmiges System hier und ich habe noch nie so viel für meine Gesundheit machen können und ich freue mich schon auf das Lach-Yoga, das ist ein Extra-Angebot, da kommst du da auch mit. Und die reden so positiv, dass man so von Tag zu Tag merkt, wie die aus ihrer Situation sich heraus rehabilitieren. Also rechte Rede ist ein wichtiger Faktor über die Menschen, die nicht da sind, und auch über das eigene Ergehen. Wenn man das, was wir sagen, hat ein ganz starkes Feedback auf unser Denken und auf unser Erleben. Und wenn wir positiv reden über uns und andere und über unsere Situation und mag sie noch so schlecht sein, dann sind wir auf einem Praxisweg mit uns. Dann sind wir in einer guten Rehabilitation. Der nächste Schritt in der Reihenfolge des Buddhas ist, glaube ich, rechte Lebensweise, oder? Kannst du das sehen?
Handeln,
danke schön. Ja, das habe ich vergessen. Richtiges Handeln. Und das ist natürlich sozusagen der Mittelpunkt der Reha ist, du musst was tun. Also wenn du Ergometertraining hast und du trittst nur ein bisschen Pedalen, weil es weh tut, so, und machst nicht ordentlich mit, also handelst nicht entsprechend der Übung, dann gehst du auch raus, ohne davon Nutzen zu haben. Aber wenn du handelst, und das habe ich an mir selber festgestellt, dass ich enorm viel Mobilität aufbauen konnte, indem ich genau getan habe, was ich tun sollte. Und das hat eine große Zufriedenheit geschaffen und sogar bei jemandem wie mir, der eigentlich so Gerätetraining aversiv ist, ich habe da tatsächlich eine Begeisterung für entwickelt, damit zu arbeiten, sodass ich abends um 9 Uhr oft noch da war. Der Letzte war, so wo die auffassende Person schon sozusagen mit dem Pläuschen mit mir hielt und wir die Türen zusammen abgeschlossen haben, weil mir das so viel Spaß gemacht hat. Und dann musste ich danach unbedingt nochmal Wasser treten gehen oder ins Bewegungsbad, weil es einfach so viel gebracht hat. Und das Handeln beim Buddha ist natürlich viel, viel allgemeiner gemeint. Ich habe jetzt nur so ein Beispiel aus der Reha benutzt, aber alles, was wir tun mit Worten, Werken und Gedanken, ist unser Handeln. Ist das, was ja Kamma heißt, Handeln. Ne? Und Samakamata, unser rechtes Handeln, besteht simpel und einfach darin, dass wir das tun, was richtig ist, wovon wir überzeugt sind, was wir wissen, dass richtig ist und was nutzbringend ist für uns und andere. Und ein Mönch zum Beispiel, als Mönch, da wollte ich immer den großen Dhamma hören und reden über tiefgründige Dinge. Aber das ist gar nicht das, was ich die meiste Zeit bekommen habe. So ein Meister hat jemand gesagt, du musst das so machen und jetzt musst du die Toilette putzen, aber nicht so, sondern so. Und dann ist die falsche rein und du musst deine Robe anders sein. Ich musste ständig mein Handeln irgendwie korrigieren und lernen, wie ich die Dinge auf die richtige Weise mache. Und manchmal fand ich das nervig, so am Anfang, weil ich dachte, ja, ich weiß jetzt schon, wie die Robe hier gedreht wird. Okay, die Falte auch noch, wenn du das haben willst. Aber irgendwann lernt man das darin, im rechten Tun kann man sein ganzes Herz reinlegen. Man kann eine Sache so mit Sorgfalt machen und plötzlich wird die viel schöner und viel perfektionierter. Man kann tatsächlich, obwohl man 50 Jahre alt ist, kann man nochmal neu lernen, die Toiletten zu putzen, dass sie richtig geputzt sind, obwohl man dachte, du brauchst mir das nicht beibringen, kann man nochmal neu lernen, wie man die Toiletten auf eine andere Art und Weise putzt. Und dann merkt man, das macht vielleicht Sinn, so wie man das gerade gelernt hat. Und in der Reha ging mir das auch so, dass mussten bestimmte Übungen auf eine bestimmte Art und Weise gemacht werden. Du darfst bestimmte Winkel nicht, zum Beispiel in meinem Fall, ich darf hier und da bestimmte Winkel nicht überschreiten. Ich muss Übungen auf eine bestimmte Weise machen, weil sonst schlicht und einfach das wieder rausrutschen kann und ich muss wieder ins Krankenhaus oder ich überfordere mich oder sonst was. Also ich muss Dinge auf eine richtige, bestimmte Weise machen. Und wenn man das eine Weile tut, entwickelt sich so eine Achtsamkeit dazu, so eine Präsenz und man fängt an, Spaß daran zu gewinnen, genau die Sache, diese Handlung richtig und korrekt auszuführen, sein ganzes Herz reinzugeben. Und dann wird eine banale Tätigkeit, wie zum Beispiel Toilette putzen oder zur Arbeit zu gehen oder ein gewisses Training zu machen, da erlebt man mit sich eine andere Präsenz und einen Fortschritt und wird eifrig im, so simpel das klingt, im Gutes tun, im etwas tun, was für einen selber gut ist und für andere. Und im Grunde genommen ist eine sportliche Übung, in dem Fall jetzt zur Heilwirkung oder zur Mobilisierungswirkung, braucht einen gewissen Ausdauer. Sie ist eigentlich einfach, ein bisschen anstrengend, aber man muss sie auf eine Weise immer wieder tun. Und dann fängt das an, mit einem zu korrespondieren und man kriegt einen Gewinn davon. Und das ist auch mit alltäglichen Dingen, wenn man so Kleinigkeiten wie, früher habe ich den Bleistift immer mitgenommen, das ist nicht meine, ich lasse ihn liegen, weil das ist jetzt meine Praxis, nicht zu nehmen, was mir nicht gehört. Es ist zwar banal, aber wenn man das praktiziert, von Herzen praktiziert, so auf solche simplen Dinge zu achten oder zum Beispiel Schnecken, da gab es eine Menge Schnecken. Bei euch auch hier waren hier viele Schnecken in der Zeit. Also waren wahnsinnig viel diese Weinbergschnecken und auch welche ohne Häuschen. Und eine Frau aus der psychosomatischen wollte mal mit mir meditieren. Da habe ich gesagt, gut, machen wir einen Barfußspaziergang durch den Wald, aber du darfst auf keine Schnecke treten. Das war eine Riesenarbeit für sie. Und die hat dann nachher in ihrer Gruppe gesagt, ja, ich habe da so einen ehemaligen Mönch kennengelernt. Das war der Hammer. Ich musste aufpassen, auf keine Schnecke zu treten. Ich bin noch nie so bewusst durch den Wald gegangen. Und so, und die hat einen Mordsgewinn davon gehabt. Und dann habe ich dadurch schätzen gelernt, dass wenn man so auf, wenn man eine Sache sehr hingebungsbewusst macht, wie zum Beispiel gehen oder bestimmte Dinge nicht zu tun, die man sonst tut oder was weiß ich, mit einer Tasse Kaffee am Ende eines Essens zufrieden sein, weil hier die Ansage ist, eine Tasse und dann nicht mehr, das ist besser, das ist gesünder, was weiß ich. Wenn man das tut, irgendwann legt man da sein Herz rein und es wird eine Art Achtsamkeitsübung und der Geist schult sich mit und der Charakter auch. Und in der Lehre des Buddhas ist es noch viel, viel mehr und viel, viel genereller und viel, viel weitreichender, dass wir nämlich in allen Affairs of our life, in allen Bereichen unseres Lebens, lernen die Dinge sozusagen gewissenhaft und gut und sinnerfüllt zu machen und andere mit einzubeziehen. Man könnte sogar die ganze buddhistische Lehre, den ganzen buddhistischen Heilsweg so zusammenfassen, dass man Sinnvolles, also Nutzbringendes, Heilsames für sich und andere tut in jedem Moment. Dann würde man auch damit das Ziel erreichen. Das schließt eigentlich irgendwann das Meditative und Reflektive mit ein, aber es fängt sehr banal an. Wenn du es schaffen könntest, durch den ganzen Tag zu gehen in der Haltung, was ich jetzt tue, sollte für mich Nutzen bringen und für andere Nutzen bringen, dann brauchst du gar keine weiteren Regeln, Hinweise, sonst irgendwas. Das würde schon ausreichen, um seinen Geist zu schulen. Tatsächlich hat der Buddha auch seine Lehre so zusammengefasst. Er hat gesagt, die Lehre aller Buddhas steht im Dhammapada ist. Kennt ihr nicht diesen Dhammapada-Vers?
Auf Englisch?
Auf Englisch? Mhm. The essence of all Buddha's teaching, of all the Buddha's teaching of all times is. Kennt ihr nicht? Bin ich fast geneigt, das zu holen.
Ich kann.
Ja, hol mal einen Dhammapada. Dankeschön. Gutes zu tun und den Geist in jeder Situation zu zähmen, ist der Vers, den ich meine. Hier ist es Vers 183 im Dhammapada, auch oft in den Uvada Patimokkha Chanting mit dabei. Also da heißt es, Saba Papasa Akaranang Kusalasa Upasampada Suchi Pariyoda Panang Etang Buddhana Sasanam. Und das übersetzt sich auf Deutsch nicht ganz so passend. Höre auf, Böses zu tun, wende dich dem Guten zu, läutere Herz und Geist. Dies ist die Lehre des Buddha. Im Pali steht aber Plural und deswegen wäre die Übersetzung vom Englischen passender. To avoid all evil, to cultivate good and to cleanse one's mind. This is the teaching of the Buddhas. Also das Böse zu vermeiden, das Gute zu kultivieren und den eigenen Geist zu reinigen. Das ist die Lehre der Buddhas. Also das ist praktisch aller Buddhas Hauptlehre. So, der nächste Schritt auf dem achtfachen Weg, der ja den ganzen buddhistischen Weg, sagen wir, ist die Lebensweise, richtig? Lebensweise, ne? Rechte Lebensweise. Gut, erstmal in der Reha, wenn du reinkommst, dann musst du damit einverstanden sein, dass es bestimmte Regeln gibt in diesem Haus und einen bestimmten Tagesablauf und dass bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art und Weise gemacht werden. Und wenn man dagegen rebelliert sozusagen, beispielsweise muss auch tatsächlich abends zu einer bestimmten Zeit im Haus sein, da schließen die Türen. Also man ist eigentlich, wenn man negativ sagen will, man ist hospitalisiert, aber positiv ausgedrückt, man muss einen bestimmten Lebensstil da bejahen, eine bestimmte Lebensweise. Zum Beispiel, dass man zu einer bestimmten Zeit zum Essen kommt, immer die gleiche Zeit und dass man seine Pläne einhält und so weiter und so fort. Und das ist eine Art Bevormundung für Menschen in unserem Alter. Aber wenn man sich da einfügt, dann fängt das irgendwann Spaß zu machen, weil das Leben sich so regelt. Ne? Und dazu gehören natürlich Dinge wie kein Alkohol, kein Nikotin, kein was weiß ich. Wenn jemand Diät machen muss, weil er ein Herzproblem hatte und unbedingt Gewicht verlieren muss, damit er weiter gut leben kann, dann muss er seinen Diätplan einhalten und so weiter. Das gehört eigentlich zur Lebensweise. Er muss sozusagen sein Leben etwas regulieren. Und eine kleine Anekdote, schräg gegenüber von mir saß ein Porträtzeichner aus Bad Segeberg, der etwas Übergewicht hat und der sehr viele Probleme hat, sein Knie wieder zu rehabilitieren. Der hatte einen Unfall und ein großes Problem ist sein Übergewicht. Und der liebt Fleisch ohne Ende. Und irgendwie habe ich ihn überreden können durch einen Trick, tatsächlich Menü 1, die vegetarische Variante, zu wählen. Und zwar habe ich gedacht, weißt du, früher haben die Leute einmal pro Woche richtig lecker Fleisch gegessen und haben sie auch ein gutes Fleisch gehabt und das genossen. Aber heute haben wir es jeden Tag und wir machen ja nur die Umwelt kaputt und außerdem werden die Tiere ausgebeutet. Also ich finde, wenn die nur so leben würden wie früher nach dem Krieg, dann wäre eigentlich ein großer Tierschutz da und so. Und dann, ohne dass ich das erwartet hätte, hat er tatsächlich 3 Wochen lang nur Menü 1 gegessen. Und der hat 5 bis 10 Kilo, glaube ich, verloren in der Zeit. Und das hat ihn echt motiviert. Und als Belohnung habe ich ihn eingeladen zum Fleischessen. Ich als Veganer. Weil das war der Deal, förmlich. Und habe ihn zum Griechen eingeladen. Er hat einen Abend so richtig lecker Fleisch genossen. Und das ist eine Riesenumstellung in seiner Lebensweise, ne? Weil er gewohnt ist, immer fettig zu essen und Fleisch zu essen und er fühlte sich wesentlich leichter. Nun ist es leichter, von anderen zu erzählen. Ne? Meine persönliche Neigung ist zum Beispiel, zu viel Kaffee zu trinken und Äpfel zum Beispiel nicht zu mögen. Und ich habe jetzt gelernt, dass an apple a day keeps the doctor away, dass man, also ich habe durch diese Akzeptieren einer bestimmten Lebensweise auf der Reha habe ich meine Gewohnheiten total verändert und ich liebe jetzt Äpfel und gesunde Ernährung, so ein Kram, was ich nicht gedacht hätte. Und ich habe meinen Kaffeegenuss so reduziert, dass ich wirklich spüre, es geht mir viel, viel besser auch, obwohl es nicht Absicht war der Reha. Und in der Lehre des Buddhas ist es aber noch mal wieder eine Nummer größer, weil dann der Lebensstil nämlich eigentlich wieder im Gleichen zusammenzufassen ist, was man für sich und andere tut, muss immer heilsam sein. Und das heißt, dass natürlich der Umgang mit anderen Lebewesen und auch mit der Behausung anderer Lebewesen und der Umgang mit ethischen Fragen wie verdiene ich eigentlich mein Geld? Welchen Nutzen bringt es eigentlich wirklich für andere und mich und für diese Welt? Oder ist das nur wirklich eigentlich begierdeorientiert? Ne? Verdiene ich eigentlich mein Geld im richtigen Verhältnis zu dem, was ich wirklich brauche und was diese Welt auch mit erhält? Für einen Buddhisten kommt es überhaupt nicht in Frage, giftige Dinge oder Lebewesen zu verkaufen oder deren Gebrauch mit zu fördern. Und wenn man das für sich verfeinert, dann ist auch zum Beispiel der Faktor Gier kein guter Grund für Berufstätigkeit. Und in unserer Gesellschaft ist aber der Faktor mehr, sehr, sehr ausgeprägt. Die ganze Wirtschaft beruht auf diesem einen Prinzip, je mehr, umso besser. Und das geht meistens auf Kosten der Lebensbedingungen anderer in dieser oder nächsten Generation. Ich glaube, es gibt auch eine buddhistische Ökologie, die das Wohl anderer mit einschließt, die sozusagen unsere und die uns veranlassen kann, unseren Lebensstil so zu führen, dass wir sozusagen zu einer Teilen mit anderen Ökologie kommen. Und ich glaube, das ist auch jetzt nicht mehr sehr revolutionär, das zu sagen, weil das auch die Politik längst verstanden hat, dass wir alle miteinander zusammenhängen. Dass der, auch wenn das noch nicht sich auf den höchsten Ebenen bis in Amerika durchgesetzt hat, aber es hat sich neben dem ganzen Unsinn, der hier passiert ist, doch gezeigt, dass die meisten Länder sich darin einig sind, dass man Verantwortung übernehmen muss, um was zu halten. In der Zeit, in der ich geboren wurde, war die Lebenserwartung 35 Jahre. Als ich ein Jugendlicher war, war sie 50 Jahre. Und jetzt ist sie 75 Jahre. 75 Jahre. Und wir sind ja sozusagen von 2,5 zu 8 Milliarden Menschen allein in meiner kurzen Lebenszeit angestiegen. Also das ist gigantisch. Und wir haben eine Verantwortung füreinander. Und deswegen, es macht auch ohne Geistesentwicklung, macht es schon einfach Sinn zu sagen, wir sind alle miteinander verbunden. Was wir tun, hat Auswirkungen für andere. Und in der Lehre des Buddhas hat das eine sehr persönliche Dimension, dass man sozusagen dass man so leben sollte, dass es für andere und einen am besten ist, weil man sonst seinen Geist nicht trainieren kann. So, das nächste ist, glaube ich, schon jetzt endlich Eifer, ne? Schau mal auf die Tafel. Effort, ne? Eifer, genau. Anstrengung. So, da brauche ich nicht viel zu sagen, das ist klar. Wenn man überhaupt was erreichen will, wenn man zum Beispiel ein nicht mehr brauchbares Gelenk, was zwar irgendwie mechanisch erneuert wurde oder auch nicht, wenn man das wieder mobilisiert, da muss man enorm viel schwitzen, um zum Beispiel Muskel aufzubauen, der gar nicht mehr da ist. Das tut richtig weh. Und wer das nicht mag, der hat diesen Effekt nicht. Also wer nur Entspannung gesucht hat in der Reha, ist genauso humpelnd rausgelaufen, wie er reingegangen ist. Wirklich. Es gibt Leute, die gehen genauso im gleichen Zustand raus wie rein. Und dann gibt es weniger, aber es gibt die Leute, zu denen ich mich auch gesellt habe innerlich, die gesagt haben, so eine Chance kommt nie wieder. So viel kostenloses Training. Ich mache das jetzt auch, wenn ich schwitze und auch wenn es weh tut. Und du gehst raus und hast enorm viel erreicht. Ich kann zum Beispiel, ich konnte noch nicht mal so sitzen ohne Schmerzen. Und ich kann jetzt sehr viele Sachen machen, die ich 5 Monate lang nicht machen konnte. Und ehrlich gesagt hat das viel mit Training zu tun, nicht nur mit einem neuen Gelenk, weil dir ist ja auch viel dadurch die Operation kaputt gegangen. Und dann habe ich so gedacht, ohne Eifer gibt es überhaupt nichts, ohne Fleiß kein Preis. Und im Dhamma ist das auch so. Im Dhamma ist Fleiß auf eine bestimmte Weise definiert, die ich auch sehr passend zur Reha fand. Und zwar Fleiß, es gibt ja diese 4 Punkte zu Vayama, ne? Zu Padana. Man sorgt zum Beispiel in der Reha dafür, dass Fehlhaltungen, die schon da sind, zurücktrainiert werden. Ja? Solche, die noch nicht da sind, nicht entstehen können. Und, ja, und dass Bewegungen, die man nicht kann, dass die entstehen und dass die man kann, dass die in Erhaltung erhalten werden. Und genauso ist Eifer beim Buddha auch beschrieben in Bezug auf Heilsames und Unheilsames. Eifer heißt, dass man ständig am Ball bleibt, Gutes, das entstanden ist, zu fördern, nicht Gutes, das entstanden ist, zu mindern. Nicht Gutes, das noch nicht entstanden ist, nicht aufkommen zu lassen und Gutes, das noch nicht entstanden ist, hervorzubringen. Also diese 4 Seiten der Anstrengung sozusagen sind einmal Zügelung, aber das erste, kannst du das mal für mich lesen? Ich kann das von hier nicht lesen. Zügel erhalten.
Zügelung, Überwindung, Entfaltung, Erhaltung.
Genau, so kann man das auch benennen. Zügelung, Überwindung, Erhaltung und Entfaltung. Entfaltung ist, dass das, was Gutes entstanden ist, weiter fortbesteht. Das ist das Buddhas Definition für Eifer. Eifer heißt nicht, dass man irgendwie, wenn man irgendwie, was weiß ich, 20 Kniebeugen machen soll, dass man dann 50 an einmal macht und morgen kaputt ist. Das ist nicht der Punkt, sondern dass man immer am Ball bleibt zu sagen, ich habe ein Ziel, nämlich, wie eben beschrieben, dieses vielfältige Ziel der Selbstentwicklung. Und wenn man das tut, dann kann man gar nicht anders, als den nächsten Schritt auf dem Weg des achtfachen Pfades zu entwickeln. Das ist, der achtfache Pfad ist auch eigentlich eine natürliche Spiegelung jeder positiven Entwicklung und Anstrengung. Du wirst nämlich, wenn du dich anstrengst, konzentrierst du dich und scheidest aus und nimmst nicht alles in deinen Fokus mit rein. Du wirst achtsamer, machst etwas mit Hingabe und bewusst und konzentriert und hörst auf zu bewerten. Du sagst mir, tut nicht weh, mag ich nicht, sondern du lässt das bewerten und nimmst die Dinge so, wie sie sind, wahr, weil du arbeitest an etwas. Ernsthaft, wenn du irgendwas rehabilitieren musst oder trainieren musst oder hervorbringen musst, was Anstrengung kostet, jede Anstrengung bringt als Geschenk die Achtsamkeit mit sich. Jede. Ob du auf eine Prüfung lernst, das geht nicht ohne Achtsamkeit. Ob du Fahrrad fährst, das geht nicht ohne Achtsamkeit. Ob du zum Beispiel ein gutes Essen kochen willst, das geht nicht ohne Achtsamkeit. Ja. Ob du deinen Job gut machen willst, das geht nicht ohne Achtsamkeit. Überall kann man sagen, wo ein bisschen Anstrengung gefordert ist, ist auch ein bisschen Achtsamkeit das Resultat der Handlung. Nur, dass wir Buddhisten angehalten sind durch den Buddha, das zu einem Lebensziel zu machen, zu sagen, Achtsamkeit sollte man eigentlich nie verlieren, die ist nicht funktional, sondern die ist das Ziel. Tatsächlich ist es so, dass wenn man die Achtsamkeit vervollkommt hat, dann ist der Rest geschenkt. Das garantiere ich. Das habe ich so verstanden, das würde ich euch schriftlich geben. Wenn eure Achtsamkeit entwickelt ist, wenn meine Achtsamkeit wirklich mal voll entwickelt ist, dann habe ich alles erreicht, weil dann ergibt sich alles. Jemand, der vollkommen achtsam ist, der kann gar nicht anders, als konzentriert, gesammelt, vertieft und ruhig zu werden und Samadhi entwickeln. Und das ist der letzte Punkt auf dem achtfachen Pfad, wenn jemand diese Sammlung und Konzentration entwickelt hat, dann wissen wir ja schon, dass er gar nicht weitere Schritte braucht, sondern dann kommt Weisheit und Erkenntnis und Durchblick und all die Geschenke auf dem Weg, die übernatürlichen Vertiefungen und die Schauung, die entwickeln sich wie von selbst. Wenn die Achtsamkeit vervollkommnet ist, das kann man besonders in den Satta-Bhujanga sehen, das ist die Vervollkommnung des Pfades. Wenn die Achtsamkeit zur Vollkommenheit gekommen ist, da überspringe ich natürlich jetzt die Anapanasati und die Balas und Indras und so weiter und besonders Satipatthana, aber wenn man am Ende ist, dann ist für vervollkommene Achtsamkeit bringt alles klack, klack, klack hervor bis zum Endziel. So, und was ist dann jetzt das letzte, Samadhi? Das ist ja noch ein Teil des Trainings, was zwar durch Satya vorgebracht wird, aber es ist noch ein Training, weil man diese Sammlung ja vertiefen muss. Also das ist das letzte sozusagen, was man als Hausaufgabe bekommt. Es gibt noch sozusagen den Bereich Samadhi. Anders ausgedrückt heißt Samadhi ja Geistesentwicklung. Das ist ein Riesenfeld. Damit musste der Buddha Schluss machen, weil das ist der ganze Weg. Ja, Samadhi ist der ganze Weg, die Geistesentwicklung. Ja, und da habe ich jetzt keinen Vergleich mehr zur Reha, weil in der Reha kommt man höchstens bis zur Achtsamkeit, aber man lernt jetzt nicht direkt, wie man dann gesammelt und konzentriert ist. Da kann ich nicht sehr viel außer künstlich ableiten. Aber mein Ziel ist ja auch eigentlich, ein Dhamma zu erzählen. Und im Dhamma ist Samadhi praktisch das Ziel des ganzen Weges, ist Samadhi. Und Samadhi ist nicht was, was man mal macht und was man irgendwie auch am Anfang will, wie du wahrscheinlich auch, so wie wir. Man wird nicht Buddhist, weil man irgendwie verstanden hat, ich müsste mal was für meinen Geist tun, der ist ja völlig, also meine Ethik ist ja nicht so gut. Ich sollte ja mal irgendwie auch das Wohlwollen anderer mit einsetzen, sondern man hat ganz andere Interessen. Man möchte meditieren lernen, man möchte ruhig werden und Fähigkeiten entwickeln, so, das zieht uns an. Und zu Recht, weil wir spüren, darin liegt was, was mir was geben könnte. Aber im Weg des Buddha ist diese Samadhi und die Geistesentwicklung und die Meditation, Anapanasati, Satipatthana und alle anderen Meditationen, Metta, die sind sozusagen das, was nur wirkt, wenn wir diese anderen Schritte in unser Leben völlig integriert haben, wenn wir auf dem Weg sind, sagt der Buddha, auf dem Strom. Deswegen heißt ein Strom eingetretener, von dem heißt es, der hat den achtfachen Pfad. Also der ist auf der achtfachen Autobahn oder im Strom in der alten indischen Redeweise. So, wenn jemand wirklich Samadhi entwickeln will, muss er unbedingt die ganzen anderen 7 Punkte in seinem Leben unheimlich verstärken. Jetzt fällt mir zum Glück nicht mehr ein, weil das ist auch ungefähr der Zeitpunkt. Ja. Es war eigentlich nicht sehr viel Neues, aber ich dachte mir, so fange ich mal hier wieder an. Ich danke euch fürs Zuhören. Möchtest du was fragen, Baha?
Ja, und zwar mit der Achtsamkeit ist dann gemeint, Achtsamkeit auf die jeweilige Tätigkeit, die man macht, oder auf sein inneres Geschehen eher?
Sehr gute Frage. Im Achtsamkeitskurs sollte man Achtsamkeit in 3 Level unterscheiden. Ja? Die erste Achtsamkeit ist überhaupt mitzukriegen, da zu sein, hier zu sein, jetzt hier bei dem, was man tut. Dann ist es so mehr, wenn ich esse, weiß ich, dass ich esse. Das zu wissen. Anapanasati fängt es auch so an. Ich atme und ich weiß, dass ich atme. Ne? Das ist der erste Schritt. Wenn ich lang atme, weiß ich das. Erstmal zu wissen, was man tut. Also praktisch gesehen, wenn du heute Abend sagen kannst, was du heute den ganzen Tag über gegessen hast, vom Frühstück bis zum Abendessen, dann, wenn du das noch weißt, wenn du es mitgekriegt hast, das ist die erste Achtsamkeit. Und die ist gar nicht so leicht, ehrlich gesagt. Man kann sogar gerade was gegessen haben und gar nicht mal wissen, was man da erlebt hat. Weil wir machen immer doppelt machen und so. So, der nächste Schritt ist dann, der ist wesentlich höher. Der ist auf buddhistisch, heißt der beispielsweise, wenn ich esse, esse ich. Ja, dann mache ich eine Sache zu einer Zeit und nichts anderes parallel. Das setzt voraus, dass dann schon der Geist so ruhig geworden ist, dass man nicht im Kopf ganz was anderes macht als jetzt. Also du kannst essen und deine nächste, in meinem Fall, Unterrichtsstunde planen oder jemand zuhören oder dich ärgern, es können ein ganz anderer Film ablaufen. Aber wenn jemand ruhig geworden ist und achtsam, was anfängt dadurch, dass er weiß, was er tut, irgendwann ist er sein Tun. Ne? Und dann ist es singuläre Erfahrung. Das ist schon sehr, sehr viel Achtsamkeit. Wenn das erreicht ist, ist eigentlich schon ein Riesenziel erreicht. Achtsamkeitskurse erreichen das nicht. Das erreicht eigentlich nur buddhistische Praxis, oder sagen wir, die lange Achtsamkeitspraxis. Aber das endgültige Ziel der Achtsamkeit, so die Perfektion, ist noch ein Schritt mehr. Da ist nämlich kein Ich mehr involviert. Dann heißt es, wenn ich esse, ist es nur Essen. Kannst du das verstehen? Ja. Wenn ich esse, ist es nur Essen. Das hat der Buddha zum Beispiel dem Bahir hat er das gesagt, das kann man gut gerne nachlesen. Sehr schön ist, unserer kleinen angeleiteten Meditation habe ich das benutzt in einem Teil. Der Buddha wusste, der wird nicht mehr lange leben. Das war ein alter Mann, der entdeckt hat, ich bin doch kein Arahant, und das aber eine sehr lange Zeit dachte, ein sehr berühmter Lehrer war, aus dem mittleren Indien, und dann den Buddha aufgesucht hat und sozusagen in seinen letzten Zügen war und unbedingt eine Belehrung haben wollte. Und der Buddha hat ihm, und der war schon sehr, sehr entwickelt, hat ihm gesagt, okay, wenn du hörst, ist das nur Hören. Wenn du siehst, ist das nur Sehen oder Gesehenes. Ne? Und wenn du riechst, ist das nur Gerochenes und so weiter. Und wenn du das tust, dann wirst du das Ziel erreichen. Und der hat nur wenig Zeit gehabt. Der ist kurz danach von einer Kuh über einen Haufen gelaufen worden. Also eine wilde Kuh hat ihn irgendwie getötet. Und noch auf dem Rückweg von Buddhas Almosenrunde mit seinen Jüngern lag er da tot. Und dann haben die gefragt, was ist mit ihm passiert? Ja, das war einer von uns. Könnt ihr den mal bitte beerdigen? Und das war, er hat gesagt, das war ein voll erleuchteter Adam. Dabei ist er nie Mönch geworden. Er hat einfach nur durch die letzte Praxis hat er es erreicht. Der Buddha hat ihn bescheinigt, dass er das Ziel erreicht hat. Durch diese allerletzte Ich-Auflösung, dass in dem Erlebten nichts mehr ist, was mit mir, mein und so zu tun hat. Aber das ist sehr weit weg, sozusagen. Das ist Anatta, das ist nicht ich. Also Achtsamkeit höchst entwickelt, hat kein Ich-Erleben mehr. Das ist aber, muss man ehrlich sagen, weit weg von unserem jetzigen Erleben. Also der erste Schritt erstmal, wenn was immer du tust, wenn du weißt, das tue ich jetzt, das ist schon gutes Training und irgendwann ist Essen nur noch Essen. Ich habe euch nicht erzählt, weil man kann ja nicht alles erzählen, die sabbeln ja so viel in der Reha. Ne? Und dann habe ich mir gesagt, okay, morgens, und also musst du immer zur gleichen Zeit essen, da bin ich kommunikativ und ich bin ja ein kommunikativer Mensch, ich liebe das ja auch. Ne? Aber mittags werde ich denen jetzt was erzählen. Ich habe denen gesagt, tut mir leid, ich kann dir gar nichts tun. Ich habe ein Rendezvous mit diesem Menü. Ich muss mich voll auf dieses Menü konzentrieren. Ich habe mir das vorgenommen. Und das wurde akzeptiert, weil ich habe das so dramatisch gesagt. Ich habe den Salat gegessen und darüber reflektiert. Und weil die alle, der Spinner muss jetzt sein Essen so essen, also sozusagen, waren die da alle ruhig. Und wir haben alle, nach einer Weile war es so mittags so, dass jeder da so ruhig gegessen hat. Und ich habe das Essen so genossen. Das war, also ich fand das das beste Essen der Welt. Und irgendwann war es wirklich so, dass das Essen und ich waren eine Einheit. Und ich war so glücklich. Danach habe ich ein echtes Essen erlebt, weißt du? Und das war ein Riesengeschenk. Und das finde ich ist ein großes Ziel, wenn wir das vielleicht in vielen Bereichen im Leben etablieren können. Beantwortet das deine Frage ein bisschen? Es gibt natürlich außer dem achtfachen Pfad oder im achtfachen Pfad stecken viele Aspekte, die kann man gar nicht beleuchten. Zum Beispiel steckt da nicht wortwörtlich das Wort Dankbarkeit drin. Ne? Aber das ist eine Grundlage im Buddhismus, Dankbarkeit. Also die Wertschätzung, diese Wiedergeburt als Mensch, dieses kostbare Geschenk dieser jetzigen Wiedergeburt, wo man zwischen Erleben von Glück und Erleben von Leid beides betrachtend sich befreien kann. So eine Chance ist einfach genial. Das ist genial. Das gehört damit rein. Gebe Freudigkeit und so. Das gibt viele andere Dinge, die da so drumherum chronologisch auch noch dazugehören, aber in der richtigen Praxis, wenn es sozusagen ans Reha-Training gibt im Geist, dann fängt das mit Ansicht an und hört eben mit Sati auf und dann steckt da alles drin, was in Geistesentwicklung notwendig ist. Mhm.
Schön auch, dass ich es nicht reden muss.
Da möchte ich vielleicht nochmal Danke sagen. Also wenn jemand das, vielleicht schicke ich euch das mal zu. Shala hat mir das ja aufgenommen, damit ich auch höre und das wollte das mit mir besprechen, ob das so okay war. Und ich finde ja, dass Shala wirklich eine Lehrbegabung hat. Er hat das sehr, sehr schön gemacht. Er hat praktisch nur wiedergegeben, was sie selber gelernt hat, aber das war sehr gut. Ich habe davon auch profitiert. Ich habe praktisch meinen Dhamma-Talk in der Reha von Shala bekommen. Ich glaube, das hat sich auch viel für dich gemacht, ne?
Ja.
Ja, Special Treatment von Baha. Ja, dann widmen wir das noch und dann können wir meditieren.
Welches ist das
nochmal? 36. Akasata Jabumata Devanagamayidika Punyantam Anumoditva Chirang Rakantu Sasanam Itavata Jamhihi Sampatam Punyasampadam Sabi Deva Numodantu Sabha Sampati Siddhya Antasata Jabumata Devanagamayidika Punyantang Anumoditva Chirang Rakantu Madhisanam Itavata Jamhihi Sampatang Punyasampadang Sabi Buddha Numodantu Sabha Sampati Siddhya Akasata Jabhumata Devanagamayidika Punyantang Anumoditva Chirang Rakantu Mang Parang Itavata Jamhihi Sampatang Punyasampadang Sabi Satta Numodantu Sabha Sampati Siddhya.